Ja, es ist wie immer richtig schön bei euch zu sein und viele von euch zu sehen und mal so in vertraute Gesichter zu gucken. Das ist richtig toll. Ich möchte mit euch heute ein bisschen über Familie nachdenken. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass in den meisten Familien, die so um einen Tisch herum leben. Also manche Familien haben den Esszimmertisch oder den Wohnzimmertisch oder den Küchentisch. Und um diesen Tisch passieren so die Geschichten der Familie. Oder da finden so die Familiengeschichten statt. Und in meiner Familie, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, war der Küchentisch somit das Zentrum des Miteinanders. Und ich habe etliche Szenen, die mir so eingefallen sind, rund um diesen Tisch aus meiner Kindheit. Zum Beispiel hat mein Vater mal so aus Spaß uns 10 Euro gegeben oder 10 Mark gegeben für denjenigen, der eine scharfe Pepperoni isst. Und ich weiß auch nicht, mein Bruder war damals 9 Jahre alt und er hat irgendwie offensichtlich Geldprobleme gehabt. Auf jeden Fall hat er die Challenge angenommen und diese scharfe Peperoni gegessen. Und ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so gelacht, wie er diese scharfe Peperoni versucht hat, runterzuschlucken. An diesem Küchentisch, ich stelle jetzt mal auf diese Seite, ist mir doch ein bisschen angenehmer, haben auch meine Geschwister und ich eine Fischphobie bekommen. Damals hat meine Mutter immer für uns gekocht und sie hat dann eines Tages mal Hering gemacht. Und dieser Hering, der schmeckte uns gar nicht. Es gab damals aber noch eine wichtige Tischregel, die damals sehr in war, die hieß, was auf den Tisch kommt, das wird auch gegessen. Genau, ich weiß nicht, ob sie heute noch so ist, ich glaube nicht mehr so ganz, aber damals war das so. Und dann haben wir versucht, diesen glitschigen, stinkenden Hering in uns irgendwie runter zu gucken und haben uns dabei die Nase zugehalten, um den Gestank nicht zu riechen. Und dann versucht, es irgendwie runter zu schlucken, statt einfach auszukotzen. Also das war ein ziemliches Drama. Wenn man uns heute, uns Pachelkinder, irgendwo einlädt und fragt, Mensch, gibt es irgendwas, was ihr nicht mögt? Dann sagen wir alle unisono, bitte kein Fisch. Und wenn es irgendwie geht, vor allen Dingen kein Hering. Ganz viele Familien haben um diesen Tisch auch so Sitzordnungen. Bei mir war das, bei uns war das zu Hause immer so klar, hier saß mein Vater, da saß meine Mutter, ich saß dann hier, mein Bruder Friedemann saß neben mir und dann saß noch meine Schwester Anna und meine Schwester Jordana. Und was ganz witzig ist, wenn ich heute nach Hause komme, ich setze mich immer noch an meinen alten Platz. Irgendwie weiß ich, an diesem Tisch, an dem Ort, da ist mein Platz. In manchen Familien haben ja auch Tiere einen Platz, so ein Hund und eine Katze. Bei uns gab es Tiere immer nur tot und lecker zubereitet und das hat sich bis heute nicht geändert. In meiner jetzigen Familie, da ist auch schon so relativ klar, wer wo sitzt. Bianca und ich, wir sind so aufgeteilt, dass wir jedem Chaos möglichst schnell begegnen können. Was ich irgendwie erstaunlich ist, wie sich die Konstellation um diesen Tisch im Laufe der Jahre ändern, im Laufe eines Lebens. Meine Eltern saßen erst zu zweit an dem Tisch, irgendwann saßen da 4 Kinder noch dazu, dann die Eltern meiner Mutter und wir hatten ganz viel Gäste zu Hause. Mittlerweile sitzen sie dann nur noch zu zweit und irgendwann wird der Tag kommen, wo sie vielleicht nur noch alleine an diesem Tisch sitzen. Und es ist Wahnsinn, was sich im Laufe eines Lebens doch die Konstellation um diesen Tisch verändern. Jede Familie hat auch ihre Tischgewohnheiten, ihre Tischkulturen. Als Bianca bei uns irgendwann öfter am Platz nahm, da hat sie sich immer hinterher bei mir beschwert, wie doll wir uns streiten und wie laut das ist und dass keiner den anderen ausreden lässt und so. Und als ich das gehört habe, war ich voll beleidigt und habe ihr vehement klargemacht, wie schwachsinnig dieser Eindruck doch ist, den sie da hat, das ist alles ganz anders. Irgendwann habe ich dann versucht, ihre Perspektive einzunehmen, weil ich da saß dann irgendwann auch bei ihnen am Tisch und merkte, oh, wir haben einfach unterschiedliche Tischkulturen, Tischgewohnheiten, mit denen wir aufgewachsen sind. Der Tisch in der Familie kennt einfach alles Mögliche auch an Stress und an Schwierigkeiten, die jede Familie so kennt. Wenn Eltern die Kinder nicht verstehen und abends noch da sitzen und fragen, was machen wir und wie wird sich das alles entwickeln und sich austauschen. Oder wenn sich Kinder von ihren Eltern nicht verstanden wissen und sich beklagen über Bevormundung oder Desinteresse oder mangelndes Vertrauen. Wenn Diskussionen nicht in Frieden enden, sondern eskalieren, Worte fallen, die einander wehtun. Oder wenn Neid und Konkurrenz zu harten Urteilen führt. Oder wenn jemand aufgebracht die Tischgemeinschaft verlässt. All das wird irgendwie rund um diesen Tisch erlebt. Tische kennen das Leben gut. Wenn jemand Prüfung besteht und man gemeinsam feiert. Wenn man den Zukünftigen vorstellt oder überhaupt ein neues Familienmitglied an diesem Tisch Platz nimmt. Aber auch wenn jemand Niederlagen erträgt, Träume platzen, Hoffnungen begraben werden, wenn jemand krank wird, Angehörige sterben, hier wird irgendwie alles geteilt, hier kommt irgendwie alles auf den Tisch. Natürlich darf man nicht vergessen, manche Menschen sitzen da auch alleine an diesem Tisch und wünschen sich, dass da doch endlich jemand anderes noch Platz nehmen würde. Oder manche Paare wünschen sich das Lachen von Kindern dazu. Aber es will irgendwie einfach nicht werden. An den Tischen unseres Lebens, da wird gelacht und geweint, gestritten und versöhnt, gebetet und gezweifelt. Und ich will mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, was braucht es, damit die Tischgemeinschaft gelingt, damit die Tischgemeinschaft um unsere Familientische herum irgendwie gelingt. Egal, ob das jetzt eine Familie mit 2, 3 Kindern ist oder ein Single, der seine Eltern besucht oder das Ehepaar ohne Kinder, wie gelingen Beziehungen? Wie gelingt gute Tischgemeinschaft? Die Bibel stellt uns ja einen Gott vor, der ja irgendwie auch selber Familie ist und dem es ein riesiges Anliegen ist, dass da Familie gelingt, dass Familie ein Ort der Sicherheit ist, damit das Familie blüht und stabil sein kann. Und ich möchte mit euch über 4 Komponenten heute nachdenken, die mir so gekommen sind, wo ich denke, wenn wir die integrieren, wenn wir die leben, dann dient das dazu, dass Familientische, Familiengewohnheiten, Tischgemeinschaft irgendwie gelingt. Natürlich gibt es viel mehr, aber über die möchte ich mit euch reden. Eine Sache, die mir eingefallen ist, die wichtig ist, dass man die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten, die am Tisch sitzen, wahrnimmt und ihre Einzigartigkeit feiert. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie unglaublich unterschiedlich wir Menschen sind. Und was ich total witzig finde, ist, welche Leute dann heiraten. Und einer meiner so witzigen Spielchen ist, wenn ich so ein Pärchen sehe und manchmal weiß ich auch, wie unterschiedlich die sind, dann frage ich, wie halten die es miteinander aus? Was teilen die miteinander? Was verbindet die miteinander? Was haben die wohl für Hobbys? Worüber reden die? Worüber diskutieren die? Weil sie einfach so unterschiedlich sind. Aber dann stellt man irgendwann fest, was ich auch witzig finde, dass die dann Kinder haben und wie unterschiedlich die Kinder sind, obwohl sie doch dieselben Eltern haben. Und man denkt, die haben doch dasselbe Elternhaus. Wieso sind die so wahnsinnig unterschiedlich? Das eine Kind ist laut und extrovertiert, das andere total ruhig und eher introvertiert. Die eine Schwester kann mit jedem und die andere mit kaum jemandem. Der eine Bruder liegt Rugby und der andere Kunstschwimmen. Der eine hat ganz viele Gaben, ist hochtalentiert und der andere muss richtig suchen und irgendwie rausfinden, Mensch, was kann ich denn? Und womit kann ich denn dienen? Der eine hat ein riesiges Energielevel und der andere ist irgendwie gefühlt dauermüde. Fast krass, wie Gott manchmal uns da als verschiedene Persönlichkeiten an einen Tisch stellt und wie wahnsinnig unterschiedlich wir sind. Bei uns war das so, mein Bruder war so everybody's darling. So, mein Bruder, der war der Traum jeder Schwiegermutter, eigentlich schon immer. Ja. Der konnte Geige spielen und alle waren hinterher ganz andächtig beisammen und dachten, wow, der war witzig, der war extrovertiert. Den mochten immer alle. Die Lehrer mochten ihn, Mädchen mochten ihn sowieso und alle Omas waren begeistert. Ich war dagegen zu meinem Bruder eher so der Zurückgezogene, der Schüchterne, der nicht angesprochen werden wollte, eher ängstlich. Meine Oma hat immer gesagt, Mensch, Junge, was soll bloß aus dir werden? So, das war immer ihr Spruch. Und ich bin heute eigentlich, glaube ich, ganz dankbar dafür, weil die haben so viel für mich gebetet, dass Gott nicht anders konnte, als mein Leben zu segnen. Na gut, wenn noch mehr Gebete. Das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. In der Bibel heißt das, jeder Mensch von Gott wunderbar und einzigartig gemacht ist. Und jeder Mensch ein Original ist. Und jeden Mensch hat Gott anders gemacht, anders als Persönlichkeit, mit anderen Begabungen und anderen Fähigkeiten. Und für Familie heißt es, dass es von der Genetik her ihre Aufgabe ist, die Einzigartigkeit eines jeden Familienmitglieds zu sehen, ihr zu begegnen, wahrzunehmen und zu feiern. Ich bin total dankbar, dass heute Eltern ermutigt werden, jedes Kind einzeln irgendwie zu sehen und angemessen zu erziehen und nicht einfach jeden über einen Kamm zu scheren, der in der Familie noch so ist. Komisch eigentlich, dass Bibelleser nicht vorher darauf gekommen sind. Ein Original Gottes muss doch irgendwie auch wie ein Original behandelt werden. Man könnte jetzt ganz viel dazu sagen, aber eines ist mir wichtig. Jede Familie muss so lernen, miteinander umzugehen, dass jedes Familienmitglied sich zutiefst gewertschätzt und geliebt weiß, mit seiner Einzigartigkeit an Charakter, an Fähigkeiten, an seinem Sein. Jedes Familienmitglied muss irgendwie auch lernen, die Liebessprache des anderen zu sprechen, sodass am Ende keiner Zweifel hat, ich werde hier in meiner Familie geliebt, hier habe ich meinen Platz, hier bin ich sicher. Egal, ob mein Leben gelingt oder ob es irgendwie sich anfühlt, als wenn es gerade irgendwie runtergespült wird, ob ich was werde oder nichts werde, in dieser Familie, da gehöre ich dazu. Da bin ich wer, da nimmt man mich ernst, da bin ich geliebt, hier habe ich meinen Platz und daran werde ich nicht zweifeln. Natürlich ist das zuallererst die Aufgabe der Eltern, die Liebessprache ihrer Kinder herauszufinden und diese Liebessprache auch zu sprechen. Bei meinen Kindern zum Beispiel ist das zum Glück relativ klar. Meine älteste Tochter, die braucht ganz viel Lob und Aufmerksamkeit und dann ist ihr Liebestank gefüllt und sie geht. Meine andere Tochter, die braucht viel Zärtlichkeit, am besten von morgens bis abends irgendwie und dann ist sie richtig fröhlich. Mein jüngster Sohn, der braucht beides. Er schießt den Vogel ab. So. Und ab und zu brauchen alle drei Kinder ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist super wichtig für sie. Ab und zu müssen sie der Mittelpunkt sein. Und ab und zu, wenn sie irgendwie total unglücklich, unzufrieden sind, dann hoffentlich verchecken dann Bianca und ich, ach, was der eigentlich braucht, was sie eigentlich braucht, ist mal wieder, dass wir uns nur um sie kümmern. Dass sie spüren, sie liegen uns am Herzen, sie brauchen uns jetzt. Aber irgendwann geht es dann auch andersrum. Die Bibel spricht ja davon, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und dann ist es wichtig zu fragen, Mensch, sag mal, wann fühlt sich eigentlich mein Vater geliebt von mir? Wann fühlt sich meine Mutter gewertschätzt von mir? Und was muss ich als erwachsener Sohn, als erwachsene Tochter, vielleicht auch als Geschwister eines Bruders, einer Schwester machen, damit sie wissen, was sie mir bedeuten? Bei mir ist das so, meine Mutter braucht eigentlich Zeit, also ein Telefonanruf, am besten jeder noch ein Käffchen in der Hand und dann die Frage, wie geht es dir? Mein Vater braucht ganz viel Lob und Anerkennung. Und es ist gut, wenn ich in die Beziehung, auf diese Art und Weise in die Beziehung mit meinen Eltern investiere, weil man merkt die Unterschiedlichkeit sofort. Wenn wir wissen, was uns bewegt, was beim anderen los ist, dann ändert sich die Beziehung sofort. Vielleicht könnte das ja für dich, es sind ja 2 Wochen Ferien bei den meisten, die eine Aufgabe sein, herauszufinden, was meine Eltern angeht, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, vielleicht mein Partner. Was ist die Liebessprache, die sie bräuchten, die sich mal wieder sprechen müsste, damit sie wissen, dass sie wichtig sind, dass sie bedeutend sind? Ich will noch mal ganz kurz was zu Teenies sagen, weil wir hatten gerade ein Teenie-Wochenende und da habe ich noch mal Folgendes nachgedacht. Wisst ihr, wie Teenies ihren Eltern, wie ihr euer Eltern echt absolut, wie sie weg sind, wenn ihr Besuch habt, wenn Leute bei euch zu Hause sind, wisst, was du dann machen musst, dann musst du nach dem Essen aufstehen und das Essen wegräumen und die Küche sauber machen. Und dann auch noch vor den Gästen zu deinen Eltern gehen, sie drücken und umarmen und sagen, Papa oder Mama, ich hab dich lieb. Dann verlässt du einfach das Zimmer. Weißt du, was passiert, während du rausgehst? Die Gäste werden eure Eltern angucken und sagen, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr solche fantastischen Kinder? Das gibt's ja gar nicht. In der Woche darauf kannst du deinen Eltern fragen, was du willst. Sie werden immer Ja sagen. Ich schwöre, ihr müsst das einfach mal ausprobieren. Liebt eure Eltern und sie werden euch alles ermöglichen. Ein anderer Gedanke, damit Tischgemeinschaft und Familienbeziehungen genutzt werden, was ich glaube ich super wichtig finde, ist, dass es ein offenes, eine ehrliche Kommunikation am Tisch gibt. Jede Gemeinschaft blüht auf, wenn die Leute das Gefühl haben, ich kann offen und ehrlich sein, ich kann ich selber sein, ich kann erzählen, wer ich bin und was ich erlebt habe. Und das stellt irgendwie Nähe her, das stellt Zugehörigkeit, das stellt Miteinander her. Wenn man sich nicht mitteilt, wenn man nicht redet, was einen beschäftigt, bewegt, worum es im Alltag geht, dann bleibt es irgendwie, man bleibt in der Distanz, bleibt Nähe auf der Strecke. Ich glaube, das ist daher die Hauptaufgabe von Eltern, ist einen Raum zu schaffen im Familienleben, im Alltag, wo man einander sieht, wo man einander wahrnimmt, wo man Raum hat zu erzählen, wo man Fragen stellt und wo man auf Antworten wartet. Und ich möchte das allen Eltern so ans Herz legen, überlegt euch, wann das sein soll. Bei uns ist das der Sonntagabend. Das habe ich von meinen Eltern übernommen. Da war es auch sonntagsabends, wo wir dann zusammensaßen und gefragt haben, wie geht's dir? Und wir haben einander erzählt, was vor uns liegt und wo die Herausforderungen sind und wie es war und ob wir gerade Stress miteinander haben und was wir blöd finden und was wir irgendwie ganz schön könnten. Wenn wo als nicht in der Familie geht es darum, zu lernen, sich mitzuteilen, zu erzählen, wie es einem geht, was das eigene Herz bewegt. In der Schule wird es nicht gelernt, in der Ausbildung wird es nicht gelernt, im Beruf hat es auch keinen Raum, weil wen sollen da deine Befindlichkeiten interessieren? Wenn nicht wo, als in der Familie lernt man, über Herzensangelegenheiten zu sprechen. Und wenn es da nicht passiert, dann oder hoffentlich passiert es da, und dann gibt es hoffentlich noch ein paar Freunde und hoffentlich ein paar Leute in der Gemeinde, die dich anschauen und dir in die Augen gucken und sagen, ey, wie geht's dir, was ist los? Aber von Gott her ist, glaube ich, der Familientisch der auserkorene Ort, wo Leben geteilt wird und wo Herzensbeziehungen herrschen sollen, wo gefragt wird, erzähl, wie geht's dir? Auch wie geht's in der Familie? Fühlst du dich wohl? Wie geht's dir mit deinen Eltern gerade? Wie geht's dir mit mir gerade? Lass mal reden, lass mal sprechen. Ein dritter Punkt. Ich war vielleicht 13 Jahre alt, da habe ich eine ziemlich dumme Entscheidung getroffen. Und die war auf einer sehr schlechten Haltung meines Herzens gegründet, nämlich auf Stolz. In der 5. Klasse hatte ich die Schule gewechselt und ich bekam dann Latein dazu und eine sehr, sehr schwierige Lehrerin, die ich sehr viel hatte. Und mit der kam ich überhaupt nicht klar. Und bei Latein waren meine Grammatikkenntnisse auch noch sehr hinten dran. Und naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass mein Vater zu mir gekommen ist und hat mit mir Nachhilfeunterricht gemacht für ein paar Monate. Und dieses Nachhilfeding, das hat bei uns überhaupt gar nicht funktioniert. Es endete immer darin, dass ich geheult habe und wütend und traurig war und dachte, das gibt's doch alles gar nicht. Und am Ende raus aus dem Zimmer bin und mein Vater war aufgebracht und ungeduldig. Ich dachte, was ist denn daran so schwer, das kannst du doch wohl verstehen. Und er kam dann abends zu mir ans Bett und hat sich regelmäßig dann für sein Verhalten entschuldigt und dass er laut geworden ist und dass er mir das nicht so richtig erklären konnte. Und anstatt ihm das zu vergeben, habe ich irgendwie mit Stolz reagiert und ich wollte mich dafür rächen, dass er mich so gemein behandelt hat. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ihm das zu zeigen, was das mit mir macht und wie ungerecht mich behandelt fühle. Und ich habe ihm gegenüber einfach zugemacht. Ich habe ihm einfach zugemacht und von da an meine kalte Schulter gezeigt. Ich habe ihn nicht mehr reinschauen lassen in mein Herz und was mich bewegt und was ich erlebe. Wenn er gefragt hat, habe ich nicht richtig geantwortet, sondern so abgespeist mit ein paar oberflächlichen Geschichten. Seine Fragen, sein Interesse an mir blieben von diesem Tag an mehr oder weniger unbeantwortet. Er hat dann versucht, trotzdem in mich weiterhin zu investieren. Wir haben Vater-Sohn-Geschichten gemacht und ich habe das eigentlich auch alles super gerne mitgenommen. Es waren auch tolle Sachen, aber nach außen hin blieb ich irgendwie unberührt. Wenn er mich versucht hat zu umarmen, habe ich einfach meine Arme so hängen lassen und es so getan, als wenn ich das jetzt so über mich ergehen lasse und ihm damit meinen Ärger und meinen Stolz gezeigt. Und durch meinen Stolz habe ich eigentlich unsere Tischgemeinschaft, unsere Vater-Sohn-Beziehung auf jeden Fall ganz schön beschädigt, wenn nicht sogar kaputt gemacht. Weil es lebt sich schwer mit einem Eisklotz als Sohn, der nicht Nähe zulassen möchte. Eigentlich ist es immer und überall das Gleiche. Verletzter Stolz, der sich in Rückzug, in Distanz ausdrückt, der macht Dinge kaputt. Der macht Beziehungen kaputt. Der macht das Miteinander kaputt. Familie, liebevolle Gemeinschaft, liebevolle Beziehungen, die können nicht mit Stolz, die können nicht mit Distanz. Die machen das alles kaputt. Gott war relativ gnädig mit mir. Gott hat immer wieder über dieses Thema Stolz mit mir gesprochen und ich wusste, dass das irgendwie so ein Knackpunktthema für mich ist. Und irgendwann in der 11. Klasse, ich weiß nicht, vielleicht war ich da 16, 17, da hat es mich dann irgendwann wirklich getroffen. Gott hat mir klargemacht, dass sein Weg, mir gegenüber seine Vaterliebe zu zeigen, bei mir in meiner Lebensgeschichte über meinen Vater laufen würde. Und dass, wenn ich mich mit meinem Vater versöhne und seine Liebe annehme, mir ein Stück weit die Liebe Gottes mein Leben lang verborgen sein bleiben wird und ich nicht die Fülle und den Reichtum dessen empfangen kann, was Gott mir eigentlich an Vaterliebe ausdrücken möchte. Und das war so deutlich, das war mir so klar, dass ich wusste, was ich machen musste. Und ich traf mich dann am Wohnzimmertisch mit meinem Vater und habe ihn reinschauen lassen in mein Herz, habe das erste Mal so alles erzählt, wie ungerecht ich das fand, wie gemein ich das fand, wie er da mit mir umgegangen ist. Und ich habe mich dann aber auch entschuldigt dafür, dass ich so zugemacht habe und dass ich so eine Kältebox mich zurückgezogen habe und ihn abgewiesen habe. Und ich habe ihn darum um Vergebung gebeten. Ich habe ihn dann gefragt, ob er denn gemerkt hat, dass ich so hart zu ihm war. Und ich habe gemerkt, das war eine ziemlich dumme Frage. Das hätte ich mir auch irgendwie denken können. Aber er hat dann meine Entschuldigung angenommen. Und dann passiert etwas, was ich in meinem Leben lang nie wieder vergessen werde. Ich endete dann, dass ich neben ihm auf der Couch saß und irgendwann ihn umarmen konnte und meinen Kopf auf seiner Schulter saß. Und ich konnte das erste Mal die väterliche Liebe meines Vaters so richtig ergreifen und annehmen und empfangen. Und ich konnte auch den Stolz, den er für mich hatte, das erste Mal empfangen. Und von da an brach etwas in unserer Beziehung. Es wurde weich, es wurde nah. Und heute, wenn ich meinen Vater umarme, kann ich es immer noch empfangen, weil es diesen Moment der Versöhnung gab. Dieser Moment, wo Nähe hergestellt wurde, wo Herzen geteilt wurden, wo Vergebung ausgesprochen worden ist. Familienbeziehungen, die werden zerstört durch Stolz und Distanz und sie blühen auf, wenn der Familientisch ein Tisch der Gnade ist, wenn man sich gegenseitig Gnade gewährt, Paulus schreibt in Epheser 4, seid freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und das gilt natürlich auch für Familie, auf jeden Fall. Familienbeziehungen werden erst krisensicher und fest, wenn man weiß, was immer auch passiert. Wir wollen mit Gnade miteinander machen, denn wir wollen einander vergeben. Um es mal ganz krass zu sagen, um es auf den Punkt zu bringen, vielleicht ein bisschen überzuziehen, aber ich glaube, wenn Vergebungsbereitschaft nicht zur DNA einer Familie gehört, dann hat Familie eigentlich so gut wie verloren. Dann hat sie eigentlich gar keine Zukunft, keine Hoffnung auf Versöhnung, keine Chance auf Glück. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Versagen durchzieht doch jede Familiengeschichte. Jeder von uns trägt Verletzung und Schmerz aus seiner Familie mit sich. Fast jeder hat Probleme mit seinem Vater, egal ob der Sohn oder die Tochter. Irgendwie ist immer etwas an dieser Vaterbeziehung nicht in Ordnung. Die Mutter versorgt auch ständig an uns. Die Geschwister versagen an uns. Man feiert nicht unsere Einzigartigkeit immer. Nicht immer fühlen wir uns geliebt und gewertschätzt mit dem, was wir können oder nicht. Oft haben wir irgendwie schwierig, so richtig den Platz am Tisch einzunehmen. Es gehört einfach zur Wahrheit über jede Familiengeschichte. Jeder von uns trägt etwas in sich. Gut, man muss unterscheiden, es gibt dann doch auch noch funktionierende und halbwegs gesunde Familien und es gibt kranke Familiensysteme und dysfunktionale Familiensysteme. Aber die Lösung Gottes, irgendwie mit Familie umgehen zu können, irgendwie mit den anderen in Nähe zu bleiben, in Gemeinschaft zu bleiben, da geht es nur, indem ich Gnade gewähre, indem ich bereit bin zu vergeben. Persönliche Freiheit durch Vergebung, Versöhnung durch Benennung der Schuld. Und trotzdem die Entscheidung, Schuld nicht weiter anzurechnen, sondern zu vergeben, einen Neuanfang zu schenken. Familie wird geschützt durch die Bereitschaft zu vergeben, die Bereitschaft, Gnade zu gewähren. Und wo Angehörige das sich verweigern, sei es Geschwister, sei es den Eltern gegenüber, Partner sich das gegenüber verweigern, da kann Gemeinde, da kommt Familie nicht richtig ins Fliegen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und deine Geschichte erinnert sich ein bisschen auch an, also meine Geschichte erinnert dich ein bisschen auch an deine Geschichte. Ich würde dich so von Sünder zu Sünder bitten, leg deinen Stolz nieder, gib deine Distanz auf, sag, was Sache ist, offenbar dich, zeig dich und dann versuch, den Teil, den du Mist gebaut hast, klar zu benennen und such die Nähe zum anderen. Deine Familie, dein Partner, deine Kinder, deine Eltern, die sehen sich eigentlich nach Nähe, die sehen sich nach echter Gemeinschaft. Und ein viertes möchte ich noch zum Schluss benennen. Ich glaube, dass Familien unglaublich stärkt, wenn sie gemeinsam beten. Es ist ja eigentlich ein wahnsinniges Privileg, dass du und ich die Chance haben, in unserer Familie, den König dieser Welt, den König des Universums zu bitten, in unsere Familie hineinzukommen und sein Werk zu tun, unsere Gebete zu hören, unser Miteinander zu bestimmen, unsere Sorgen und Ängste loszuwerden und ihn hineinzubitten in das, was unser Miteinander bewegt. Ich glaube, wenn eine Familie es lernt, wenn ein Ehepaar es lernt, miteinander zu beten, dass es auf tiefen Ebenen einander verbindet. Und der Grund ist folgender. Du kannst deinen Partner nicht segnen, du kannst deine Kinder nicht segnen, wenn du im Clinch mit ihnen liegst. Habt ihr mal versucht zu beten, wenn ihr eigentlich ärgerlich seid? Es funktioniert. Vielleicht ein, zwei Mal, aber danach funktioniert es nicht mehr. Wenn du für deine Kinder ehrlich beten möchtest, wenn du für deinen Partner ehrlich beten möchtest, dann musst du irgendwann klare Sache machen, weil ein ärgerliches, hartes Herz kann nicht leidenschaftlich und großzügig den Segen Gottes auf den anderen legen und erbitten. Und was immer wieder so ist, wenn Bianca und ich voneinander beten, das machen wir jeden Morgen, ganz kurz, aber ich höre ihr Herz für mich, ich höre, wie sie für mich betet, wie sie Gott anfleht, mir die Dinge zu geben, die ich brauche und sie hört, was ich für sie bitte. Und dieses gemeinsame Gebet öffnet unser Herzen für uns, weil wir merken, ja, ich bin dem anderen wichtig. Und wenn du ab und zu mit deiner Familie am Tisch sitzt und sie gemeinsam, einer für den anderen betet, drei rum und euch erzählt, was ihr braucht von Jesus für den Tag, für die nächste Woche und man hört den anderen für sich beten, das connectet, das verbindet. Man hört, wie wichtig ich für den anderen bin, dass er Gott anfleht, für mich die Dinge zu tun, die ich brauche. Ich würde euch so ermutigen, überlegt euch, wie ihr als Familie miteinander betet. Ich würde euch Ehepaaren unbedingt bitten, betet füreinander. Es muss nicht lang sein, es kann kurz sein, aber verpasst das nicht. Und findet Raum, irgendwie unter der Woche abends als Familie miteinander zu beten. Das stärkt, das verbindet, das öffnet Herzen. Es zeigt an, wenn man merkt, ich will gar nicht für den anderen beten, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, was man klären muss. Familien, die miteinander beten, die haben um ihre Beziehung gekämpft. Und die öffnen ihre Herzen, ihre Leidenschaft, die wünschen sich für den anderen das Beste. Und wenn man das hört, dann merkt man, zwischen uns gibt es etwas, das hält uns, das verbindet uns. Wir sind füreinander und flehen dann Gott für den anderen hinein. Heute ist Sonntag. Und wenn ich das richtig einschätze, werden die meisten von euch frei haben. Werdet heute Morgen, heute Nachmittag irgendwo Kaffee trinken, vielleicht einen Kuchen essen. Heute Abend habt ihr Zeit, keiner hat irgendwie Stress, irgendwas tun zu müssen. Redet doch mal über eure Tischgemeinschaft. Und ob ihr zufrieden seid mit eurer Tischgemeinschaft. Wenn ihr größere Kinder habt, dann fragt eure Kinder, kommt ihr gerne an den Tisch? Was fehlt euch? Was könnte man machen? Welche Spiele könnten wir spielen? Fragt einander mal, wie geht es dir? Wie waren die letzten Wochen? Wie geht es dir mit mir? Wir sind gerade stark miteinander dabei, müssen wir mal wieder was machen. Fühlst du dich geliebt, fühlst du dich in deiner Einzigartigkeit wahrgenommen, redet mal miteinander und stärkt eure Tischgemeinschaft. Amen.